Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext steht im Galaterbrief im 2. Kapitel 16 bis 21. Paulus schreibt: Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden? Ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selber zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das, was jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Liebe Gemeinde, sind wir so ganz sofort mit unseren Gedanken, all diesen Gedanken des Paulus gefolgt, oder sind wir in Stolpern geraten? Besonders am Anfang. Der Paulus verschachtelt und verschiebt Satzteile ineinander, sodass der, der es übersetzen will, sich fühlt wie bei einer Sudoku-Aufgabe. Aber diese Schwierigkeit tut der Sache keinen Abbruch, sondern macht sie vielleicht sogar noch deutlicher. Und die Stichworte dieses Textes leiten uns ja zu einem Grundpfeiler unseres christlichen und evangelischen Glaubens. Nur durch den Glauben an Jesus Christus werden wir gerecht, nicht durch Werke des Gesetzes. Es ist zu hoffen, ich tue es wenigstens, dass der Wahnsinnsaufwand des Lutherjubiläums dazu verholfen hat, dass möglichst viele Menschen neu und immer wieder neu für ihr eigenes und das Zusammenleben diesen Alternativsatz nachbuchstabiert haben. Kein Mensch wird aus Werken des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern durch Glauben an Jesus Christus. Dass bei Paulus dieser Satz quasi versteckt ist, inmitten komplizierterer anderer Sätze, hat etwas damit zu tun, dass er mitten in einer heftigen Auseinandersetzung stand. Und mitten da heraus entstand auch diese ungewöhnliche Spitzenaussage: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Doch dazu später. Kein Mensch wird aus Werken des Gesetzes gerecht, sondern durch Glauben an Jesus Christus. Dieser zentrale Satz ist nicht einfach eine Idee des Paulus oder irgendwie sonst eine Idee, die genial jemandem einfällt, aber sie ist auch nicht einfach vom Himmel gefallen. Die ersten Gemeinden Jesu Christi waren in einer unklaren und sehr schwierigen Situation. Da gab es die Gemeinde in Jerusalem mit Petrus und dem Herrenbruder Jakobus. Zu ihr gehörten manche oder viele Christen, die eigentlich zugleich Juden waren. Denn als solche waren sie geboren und die Männer waren beschnitten. Diese Gemeinde gehörte lange zur jüdischen Synagoge. Und zur gleichen Zeit gab es die Gemeinden in Antiochien, im antiken Syrien. 14 Jahre lang haben dort Barnabas und Paulus, beides Judenchristen, gewirkt. Dass es irgendeinen großen Austausch gab zwischen den Gemeinden, wird nicht so berichtet. Es gibt aber Leute, die immer nachgeguckt haben, ob das da auch richtig läuft. Und zu dieser Gemeinde in Antiochien gehörten viele, die nicht Juden waren. Sogenannte Heidenchristen. Heiden sind einfach die, die nicht Juden sind. Völkerchristen, würden wir besser sagen. Beschnittene und Unbeschnittene haben in dieser Gemeinde Gemeinschaft beim Herrenmahl. Und die Synagogengemeinde in Jerusalem war weit weg. Mit denen hatten sie wenig am Hut. Aber es brauchte jetzt Klarheit und Verständigung. Auf einer Konferenz, dem sogenannten Konzil der Apostel in Jerusalem im Jahre 48, also knapp 18 Jahre nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung, stritt man und verständigte sich. Die Apostelgeschichte und Paulus erzählen davon. Kein Mensch wird aus Werken des Gesetzes gerecht, sondern durch Glauben an Jesus Christus. Dieser Satz war dort wohl gefunden worden. Und vielleicht, und ich kann es mir vorstellen, auch errungen worden. Ein Satz der Verständigung. Und zugleich war dieser Satz ein Geschenk Gottes. Nicht durch das, was Menschen tun als Täter des Gesetzes, sondern durch das, was Gott tut, kommen sie ins rechte Verhältnis zu Gott. Und dabei geht es nicht so sehr, und da sind die Reformatoren etwas schmal und die orthodoxe Kirche, lutherisch-orthodox noch mehr, nicht so sehr um das individuelle, quasi private Verhältnis zwischen Gott und dem einzelnen Menschen, sondern es geht darum, dass alle Menschen Empfänger der Abrahamsverheißung werden können. Im Glauben an Jesus Christus. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Meine Herrlichkeit, sagt Gott in dieser Verheißung, will ich an dir und deinen Nachkommen bekannt machen. Und du und deine Nachkommen sollen sie vor allen Menschen bekannt machen. Und Christus eröffnet allen Menschen, Juden oder Nichtjuden, ein Leben unter und in dieser Verheißung. Sie haben dann in Jerusalem praktisch daraus gefolgert. Petrus übernimmt die Mission unter den Juden. Das heißt die Bekanntmachung von Gottes gnädiger Annahme in seine Verheißung. Und Paulus übernimmt die Mission unter den Völkern und sie tun dies beide, nicht weil sie verschiedene Ideen hatten, sondern im Dienste Jesu Christi. Und die Missionsgemeinden des Paulus sammeln Kollekte als lebendiges Verbindungsband für die Armen der Jerusalemer Christengemeinde. Diese Geschichte erzählt Paulus den Gemeinden der Galater. Die waren übrigens Nachfahren der Kelten im Gebiet der heutigen Zentraltürkei. Um die Galater zu bewahren vor Leuten, die sie von dem Christusweg abbringen wollen. Die Gemeinden wurden nämlich missioniert von besonders konsequenten Judenchristen, die den Völkerchristen kein eigenes theologisches Recht zugestanden haben. Das Gesetz sollte weiterhin Heilsbedeutung haben. Also ohne die Beachtung des Ritualgesetzes, ohne Beschneidung, keine Teilhabe an der Abrahams Kindschaft. Diese konsequenten Judenchristen kamen wohl aus der judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem, die noch zum Verband der jüdischen Synagoge gehörte. Und in Judäa und Jerusalem herrschte eine sehr angespannte antirömische Stimmung. Wenige Jahre später gab es auch einen Aufstand, die religiös und national denkenden Zeloten bekamen großen Einfluss. Die Judenchristen kamen unter Druck, weil die klare Trennlinie zwischen Juden und Heiden nicht verwischt werden durfte. Deshalb ihre Forderung: Wer Christ werden will, muss erst Jude werden. Christus hin, Christus her. Wir merken, hätte diese Denkrichtung als Hauptstrang des Christentums sich durchgesetzt, wären wir heute nicht hier, wäre der christliche Glaube eine Spielart des jüdischen Glaubens geblieben und seine weltweite und im Ansatz weltoffene Ausrichtung kaum vorstellbar. Es geht ums Ganze. Es gibt eine rote Linie. Und die hat Paulus auch dem Petrus vor allen Leuten gezeigt, als der bei einem Besuch in Antiochien aus Rücksicht auf die Jerusalemer Judenchristen die gefundene Gemeinschaft beim Herrenmahl verlassen hat. Naja, liebe Gemeinde, auch bei den ersten Christen läuft es nicht himmlisch harmonisch. Und im Gegenteil, der Paulus fährt ordentlich die Ellbogen aus. Mit den radikalen Missionaren spricht er erst gar nicht und sagt ach Unfreundliches über die. Aber um seine Christengemeinde, da kämpft er, um die Schwestern und Brüder. Liebe Gemeinde, was die weltumspannende Gnade Gottes damals für Konsequenzen für Paulus und die ersten Christengemeinde aus Juden und anderen Völkern hatte, haben wir gehört. In was für ein Leben kann uns heute diese Gnade führen? Und es muss klar bleiben, es geht um das Leben mit und unter bei Gott, dem Vater Jesu Christi, dass zugleich dieses Leben alltäglich ist, diesseitig, gegenwärtig und dann auch künftig über den Tod hinaus. Von dem Philosophen Johann Gottlieb Fichte, Ende 18. Jahrhundert, Anfang 19., der in radikaler Weise das menschliche Ich in die Mitte seines Denkens und seines Weltbildes stellte. Also von Fichte wird erzählt, er sei in Begeisterung ausgebrochen, als sein kleiner Sohn erstmals betont Ich sagte. Fichte entkorkte eine Flasche Sekt und prostete seinem Nachwuchs zu, weil der sich nun als selbstständige Person geäußert hat. Aus dem kleinen Ich kann im Leben eines, im Laufe des Lebens ein kapitales Ich in fetten Großbuchstaben werden. Und ich denke dabei nicht nur an den Egoismus, der, wenn er übertrieben wird, unmoralisch ein gedeihliches Zusammenleben böse schwierig macht, sondern Ich denke an das große Ich, das in seinem Denken und Fühlen alles um sich herum, ob nah oder fern, auf sich selbst bezieht. Und dann wieder aus sich heraus spinnt und von sich ausgehend die Dinge, die Menschen, die Ereignisse deutet, wertet, einschätzt und womöglich auch noch beeinflussen will. Letztlich ein sehr anstrengendes Leben. Peter Gross, ein Soziologe, spricht von der Ich-Jagd. Nur durch den Glauben an Jesus Christus werden wir gerecht bei Gott, nicht durch unsere Werke. Welche Weltsicht und welche Lebenssicht kann ich mit diesem Satz verbinden? Nicht von mir aus, nicht von meiner Sicht der Welt, nicht von meinen Erfahrungen, nicht von meinen Hoffnungen, nicht von meinen Ängsten, auch nicht von meiner Sehnsucht, mit meinen Fehlern und meinen dunklen Seiten besser umgehen zu können, führt der Weg zu Gott. Auch nicht aus der Erkenntnis, ich bin nicht so ein toller und perfekt in einer christlichen Lebensführung oder moralischen Lebensführung, auch nicht. Andersherum, der Weg nicht von mir zu Gott, dem Vater Jesu Christi, andersherum geht es. Gott wendet sich mir zu und den Menschen. Und so nah, wie Christus dem Menschen nah war und in Gnade. Leben in Gnade heißt, ich lasse Gott in seiner Liebe an mir geschehen. Um Christus willen lasse ich den Gottessatz für mich stehen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich lasse ihn stehen und lasse ihn gelten. Und ich übe mich, ich muss das üben. Ich übe mich darin, ihn nicht sogleich anhand meiner Erfahrungen, meiner Gedanken, meiner Wünsche, meiner kritischen Überlegungen zu überprüfen. Ich versuche, dieser Versuchung nicht zu erliegen, denn die Zusage ist Gottes Zusage. Das andere sind meine Erfahrungen und meine Erwartungen. Vielleicht erhoffe ich mir ja auch mit diesem Satz endlich den Sinn oder etwas Ähnliches von meinem durchschnittlichen Leben zu finden. Aber auch das ist ein Denken von mir aus. Ich lasse den Satz stehen für mich und nehme ihn immer wieder mit in das, was ich tue und erlebe. Und manchmal denke ich über ihn nach und immer häufiger. Und ich lese in der Bibel und ich mache mir Gedanken gemeinsam mit anderen Menschen, besonders mit denen in den Gemeinden, und ich bete. Aber ich übe mich darin, diesen Satz als einen Satz Gottes stehen zu lassen. Und manchmal denke ich dann bei mir, was ich genieße, worüber ich mich freue und was ich tun kann, obwohl das, was ich da gerade tue, die Welt überhaupt nicht braucht. Was Gott mir alles schenkt, dann erkenne ich etwas von seinem Segen. Und ich denke über den Satz des Paulus, über Jesus Christus und über Gottes Herrlichkeit nach. Und manchmal werde ich traurig, weil der Satz vom Segen Gottes scheinbar so gar nichts mit dem zu tun hat, was ich gerade erlebe. Über das eigene Leben und den Zustand der Welt nachzudenken, macht traurig. Aber ich entdecke auch Gottes Segen in meinem Leben, mache Erfahrungen, in denen Gottes Liebe mir anschaulich wird, entdecke Gottes Gnade in neuen Wegen zum Guten, die sich eröffnen, wo ich dachte, jetzt ist Sackgasse, Ende. Zum Beispiel, wenn wirkliche Schuld, also nicht irgendwie eingebildete oder eingeredete, sondern wenn wirkliche Schuld des Handelns oder Nichthandelns mir nicht mehr den Blick nach vorne versperrt, sondern ich, Gott, er soll ja um meinen Willen, soll ich ja zum Segen werden, um Vergebung bitten kann. Und jetzt das tun, was trotz meiner Schuld zum Segen werden kann. Und ich entdecke Möglichkeiten und Notwendigkeiten, wo ich um seinetwillen zum Segen werden kann. Wo mir ganz deutlich vor Augen steht, das ist jetzt das, was Gott von mir will. Und wir müssen darauf vorbereitet sein, dass das oft das Naheliegendste ist. Der barmherzige Samariter, eine schöne Geschichte dafür. Und wir sollen wohl wissen, dass wir zum Segen Gottes werden können, ohne perfekt zu sein. Was auch immer mit perfekt gemeint ist. So kann unser Tun und Handeln, unser Einüben und Nachdenken, unser Glauben und Zweifeln immer wieder zum Lobpreis Gottes werden. Und am Sonntag treffen wir uns hier und tun das gemeinsam. Und so nähern wir uns dem Satz des Paulus, der so faszinierend und zugleich so beunruhigend unanschaulich ist: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus, ich lebe. Wäre jetzt nicht eigentlich zu erwarten, dass er loslegt und erzählt, anschaulich und macht, wie sein Leben im Glauben an Christus aussieht? Macht er nicht. Er scheint sozusagen zu stocken, fast zu stolpern, innezuhalten, fällt sich selbst ins Wort. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus übt sich ein, Worte zu finden für sein Leben unter und in und mit der Liebe Gottes. So wie sie im Leben Jesu in Kreuz und Auferstehung in der Welt erschienen ist. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ganz persönlich für mich steht dieser Satz für eine große Freiheit. Ich muss nicht mehr danach suchen, wie ich so etwas wie einen Sinn des Lebens, eine Identität meiner Person in Worte fassen kann. Wenn jemand sagt, du musst dein Ding machen, weiß ich gar nicht, was in Bezug auf mein Leben damit gemeint ist. Was ist mein Ding? Woher weiß ich, was mein Eigentliches ist? Aber die Fragen lasse ich liegen. Und so bekomme ich den Kopf und das Herz und die Hände frei, Gottes Segen in dem, was Leib und Seele erfreut und stärkt, zu erkennen und zu erfassen, und um mich zu bemühen, das zu tun, was nötig ist und mir möglich ist zum Guten und im Zusammenleben mit den Menschen, die mir nahe sind oder auch ganz weit weg. Und was ich tun kann zur Minderung der Schädigung unseres Erdballs. Und dies als Mitmensch, als politisch diskutierender Bürger, als kritischer Verbraucher, als kritischer Reisender und als kritischer Wähler. Und dies alles auf dem Hintergrund des Wissens, die Welt, in der wir leben, ist wunderschön und herausfordernd. Und sie ist aufs Tiefste gefährdet, voll unsäglicher Grausamkeit und Trauer. Bei dem Theologen Gerhard Sauter habe ich gefunden: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. In diesem Satz gleicht dieses Ich lebe einem kindlichen Aufwachen an einem neuen Morgen, das wieder entdeckt, wie lebendig es ist. ohne dass er zu sagen weiß, warum und wie. Amen.